Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder auch gute Nacht. Je nachdem, wo Sie sind und zu welcher Tag- oder Nachtzeit Sie unseren Podcast hören. Willkommen zurück. Heute sprechen wir über die Wirbelsäulenversteifung. Die Wirbelsäulenversteifung war ja schon Thema in 3 Episoden und wir haben das Problem schon von verschiedenen Seiten beleuchtet. Ich hatte in Episode 13 über das Wirbelgleiten gesprochen, das heißt über die Verschiebung von Wirbelkörpern, wie die entsteht, was sie letztendlich ausrichtet, warum sie zu Schmerzen führt und was man therapeutisch machen kann. Wir hatten in Episode 14 generell das Problem Wirbelsäulenversteifung oder auch besser gesagt Stabilisierung gesprochen. Wir haben erörtert oder ich habe erörtert, warum Deutschland Spitzenreiter in Wirbelsäulenoperationen ist, was eben wirtschaftliche Fehlanreize sind und warum wir letztendlich auch so regionale Unterschiede haben, wo eben an verschiedenen Stellen mehr oder minder operiert wird. Und in Episode 15 habe ich dann über die Operation selbst gesprochen, wie sie durchgeführt wird, welche Techniken es gibt, um eben einen minimalen, würde ich mal sagen, Umgebungsschaden zu verursachen, um zielgerichtet vorzugehen, um die Operation möglichst klein zu halten und dadurch der Patient möglichst schnell wieder genesen und möglichst schnell wieder zu normaler Aktivität zurückkehren kann. Aber nach diesen 3 Episoden ist leider immer noch nicht das Ende erreicht, weil mich haben verschiedene Nachrichten erreicht und ich habe mit Patienten gesprochen und dann doch gemerkt, dass, ja, sagen wir mal, das Wissen über die Versteifung oder die Stabilisierungsoperation schon ganz gut ist, aber trotzdem immer noch die Angst regiert. Und zwar, weil eben man das Gefühl hat, man wird zu solch einer Operation von einem Arzt gedrängt. Man schläft vielleicht schlecht, wenn man hin und her überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Wem kann ich vertrauen? Soll ich mir noch eine zweite Meinung holen? Und ja, man hat also ein bisschen Angst vor der Operation. Geht es mir vielleicht danach nicht sogar schlechter als vorher? Man kennt vielleicht sogar jemanden, der so eine Operation hinter sich hat und dann war es irgendwie doch nicht besser oder wie gesagt, vielleicht sogar schlechter. Und dann gibt es sich auch mal die Frage, naja, wenn ich da einmal so operiert bin an der Wirbelsäule, ja, was passiert dann in 5 oder in 10 Jahren? Bin ich da irgendwie Dauerkandidat oder wie geht das weiter? Und genau das ist eben das Thema eben der heutigen Folge. Also es soll jetzt keine Wiederholung der vorangegangenen Folgen sein. Wir wollen jetzt auch nicht über Technik sprechen oder Ähnliches, sondern wir wollen, oder ich will versuchen mal darüber zu reden, was ich sozusagen aus meiner Praxiserfahrung mitgenommen habe, wo es eben Probleme gibt und wie ein Patient mit der Frage dieser Entscheidung dann vielleicht auch alleingelassen wird und wie er damit umgeht. Also, wir werden heute nichts wiederholen, sondern werden versuchen, vielleicht noch Sachen, die in den Vorepisoden nicht detailliert genug dargestellt worden sind, nochmal intensiver zu beleuchten, um wirklich dem Patienten alle Ängste zu nehmen und um Entscheidungen zu erleichtern. Und hier nochmal vielleicht in eigener Sache, also wenn Patient wenn Sie in eine Situation sind, wo Sie nicht genau wissen, was soll ich tun, soll ich operieren lassen, nicht operieren lassen, wenn ja, dann welche Technik und mit Stabilisierung, ohne Stabilisierung, dann ist das Angebot, Sie können natürlich auch in unserer Praxis anrufen, wir sind eine Privatpraxis und wenn Sie einen Termin haben wollen, dann erreichen Sie uns unter der 030 für Berlin, dann 263 96480. Also ich wiederhole, 030 263 96480. Und nun zum Thema. Ja, ich will mal kurz so darstellen, was ich häufig auch erlebe, wenn Patienten in die Praxis kommen und wo schon mal vorher im Arztgespräch irgendwie das Thema Versteifung, Stabilisierung angedeutet worden ist und wo man halt dem Patienten vielleicht schon mal kurz gesagt hat, ja gut, jetzt gibt es also nichts anderes mehr, dann müssen wir eben das Ganze versteifen. Und wenn der Patient schon mit diesem Problem mal konfrontiert worden ist und dann kommt er also in die Praxis, dann ist er selten entspannt. Man merkt das gleich an, dass halt da so ein Unwohlgefühl ist und ja auch eine gewisse Angst im Nacken steckt. Manchmal auch ein bisschen Resignation, so nach dem Motto, jetzt bin ich da, wo ich eigentlich nicht hin wollte und was soll nun geschehen? Ja, da versuche ich natürlich so ein bisschen anzusetzen und versuche natürlich schon eben Fragen gezielt zu beantworten, um einerseits noch mehr Informationen zu geben, um dann die richtige Entscheidung zu treffen, auf der anderen Seite auch vielleicht gewisse Ängste zu nehmen. Und so typische Sätze, die ich dann höre, ist, wenn ich mich versteifen lasse, kann ich mich dann noch bewegen. Oder meine Nachbarin hatte das und seitdem geht es ihr schlechter als vorher. Jetzt kann sie sich gar nicht mehr bewegen. Oder ich habe im Internet gelesen, dass man nach einer solchen Operation dann immer wieder operiert wird und das Ganze kein Ende nimmt. Und einer der häufigsten Sätze ist dann so nach dem Motto, ach, irgendwie habe ich das Gefühl, egal wie ich entscheide mich falsch. Und diese Angst ist ja keine Schwäche vom Patienten, sondern es ist ja eine normale Reaktion auf einen Umstand, also mit dem man sich unwohl fühlt und wo man halt wirklich Schwierigkeiten hat oder das Gefühl hat, eine schwere Entscheidung treffen zu müssen und vielleicht eben auch das Gefühl hat, ja, nicht genug Informationen zu haben, um diese Entscheidung zu treffen oder vielleicht auch die falschen Informationen und man ist eben unsicher. Es ist ja anders, wenn ich irgendwie in den Laden gehe und mich entscheiden muss, ob ich jetzt hier den Kühlschrank und den Kühlschrank kaufe, ist das vielleicht auch eine Entscheidung, die einem nicht leicht fällt, aber ja, so viel falsch machen kann man da letztendlich auch nicht. Aber wenn man eben operiert wird, dann ist man operiert, dann ist eine irreversible Situation entstanden. Ich kann dann halt die Schrauben nicht wieder rausnehmen. Und damit ist schon die Entscheidung deutlich schwerwiegender, weil die halt auch mit einer gewissen Veränderung der Lebenssituation einhergeht. Wir hatten schon in Episode 13 und 15 so ein bisschen über die Anschlussinstabilität gesprochen, weil das ist auch ein wirklich relevantes Problem und das ist auch ein Problem, worüber man wirklich sprechen muss. Dass eben nach einer Stabilisierungsoperation die benachbarten Segmente, vor allem die Segmente darüber, stärker belastet werden, weil eben das Ganze so ein bisschen wie so ein Hebel wirkt und die Bandscheibe darüber, die halt noch beweglich ist, muss eben mehr Last tragen und dadurch besteht eben das Risiko, dass sie natürlich dann auch schneller verschleißt und das Problem dann eben eine Etage höher entsteht. Wir wollen jetzt auch nochmal einen Blick auf die Zahlen werfen. Das heißt also wirklich, wo Studien gemacht worden sind und wo man eben nachgeschaut hat, wie viel Prozent der operierten Patienten müssen dann wirklich irgendwie nachoperiert werden, beziehungsweise wie viel Prozent der operierten Patienten zeigen Veränderungen in den Nachbarsegmenten und in welchem Zeitraum. Und die Studien sind ja unterschiedlich konzipiert. Und so gibt es also eine Studie, die einen Zeitraum von 5 bis 7 Jahren nach einer Operation untersucht hat und dann halt Bildgebung gemacht hat und dann hat festgestellt, dass eben bei 8-13% der Patienten Veränderungen in den Nachbarsegmenten waren. Was heißt jetzt Veränderungen in den Nachbarsegmenten? Meistens geht es darum, dass die Bandscheibe an Höhe verloren hat, beziehungsweise eine zusätzliche Instabilität entstanden ist. Das kann man dann in Bewegungsröntgenaufnahmen sehen. Und ja, in anderen Studien geht man sogar bis zu einem Drittel der operierten Patienten aus, nach einem Zeitraum von 10 Jahren. Das heißt also, jeder Dritte hat Veränderungen. Aber auch da ergibt sich natürlich die Frage, wenn solche Veränderungen sichtbar sind, führen sie denn zu Beschwerden? Weil das muss ja auch nicht immer sein. Wir hatten auch schon einen Podcast darüber gesprochen, dass nicht jede bildliche Veränderung auch mit entsprechenden Beschwerden einhergeht und das Recht nicht irgendwie operiert werden muss, sodass sich schon die Frage ergibt, wie viel Prozent der Patienten zeigen nicht nur irgendwelche Veränderungen in den Bildern, sondern wie viel müssen dann auch wirklich operiert werden, weil sie eben Beschwerden haben, wie wiederum Einschränkungen der Wegstrecke beziehungsweise neu auftretende Rückenschmerzen oder Zunahme der Rückenschmerzen. Also diese ganzen Dinge, die letztendlich auch vielleicht zu der ersten Operation geführt haben. Und wenn man da halt in Literatur schaut, dann muss man sagen, die Zahlen sind auch nicht so niedrig. Ne? Da gibt es Untersuchungen, die zeigen nach 10 Jahren, nach dem ersten Eingriff, müssen bereits 20% der Patienten wieder operiert werden, weil sie wieder Beschwerden haben, die unter konservativer Therapie sich nicht gebessert haben. Das heißt, jeder Fünfte. Dann gibt es auch noch Untersuchungen, die zeigen, dass sogar 25% der Patienten nach 10 Jahren operiert werden müssen. Das heißt also, jeder jeder Vierte. Also es ist schon so, dass diese Zahlen nicht niedrig sind. Natürlich muss man im Einzelfall auch schauen, warum. Es spielt natürlich immer Risikofaktoren eine Rolle. Hat der Patient ja, vielleicht seinen Lebensstil nicht geändert und dadurch ist er sozusagen wiederum in die gleiche Richtung gegangen, wie der auch zu der ersten Operation geführt hat. Hat er nicht irgendwelche vorbeugenden Maßnahmen, Physiotherapie etc. durchgeführt, um eben das Risiko der Anschlussinstabilität zu minimieren. Man kann es nie verhindern, man kann es minimieren. Also klar bedarf es häufig auch so einer Einzelfallbetrachtung, um wirklich zu sehen, warum ist der Patient nach 10 Jahren, zeigt er solche Veränderungen, die wiederum eine Operation bedürfen und vielleicht die anderen 3/4, eben die anderen 75% nicht. Also man möchte natürlich eher zu denen gehören, die natürlich keine Anschlussoperation in 10 Jahren brauchen. Und da ist natürlich auch wichtig zu schauen, was kann man tun, um dies zu verhindern. Aber die Zahlen sind so und deshalb muss man Patienten natürlich auch mit diesen Zahlen konfrontieren, damit er dann wirklich halt seine Entscheidung treffen kann. Eine weitere Ursache für erhöhtes Risiko einer Anschlussinstabilität ist auch die Tatsache, wie viele Segmente sind denn vorher stabilisiert worden, weil ist natürlich irgendwie nachzuvollziehen, je mehr Segmente ich stabilisiere, das heißt, je länger der Hebel ist auf die Wand, die da drüber ist, je größer ist die Krafteinwirkung und desto größer ist natürlich auch das Risiko der Anschlussinstabilität. Deshalb gilt auch der Grundsatz, dass man natürlich versucht, möglichst wenig Segmente zu stabilisieren, um eben das zusätzliche Risiko zu verhindern. Dann gibt es auch noch die Frage häufig, ja, also einmal operieren, zweimal operieren, wie oft müssen denn manchmal dreimal operiert werden? Es ist natürlich schon so, dass auch Patienten mehrfach operiert werden. Aus welchem Grund auch immer. Natürlich gibt es auch Komplikationen, die zu wiederholten Operationen führen. Aber natürlich ist es auch so, wenn man im jüngeren Lebensalter operiert wird und man sagt, okay, nach 10 Jahren Risiko eine Anschlussinstabilität bei 25%, also wenn ich dazugehöre, ja, dann bin ich vielleicht, habe ich mit 30 operiert worden, bin ich 40, ja, was passiert denn mit 50 und 60? Also das ist natürlich auch eine relevante Sache und man weiß, dass mit jeder Operation auch das Risiko von Komplikationen und Nervenverletzungen sich erhöht, weil natürlich die Anatomie immer etwas unübersichtlicher wird durch das Narbengewebe. Und man muss natürlich dann auch wiederum irgendwie überlegen, wie kann ich denn jetzt diese Fixation verlängern? Kann ich mit Kopplungsstücken arbeiten? Muss ich das alte System entfernen und neues System implantieren? Kann ich vielleicht sogar die unteren Schrauben rausnehmen, weil da ist ja schon alles fusioniert. Also auch das sind natürlich Fragen, die dann im Einzelfall geklärt werden müssen. Und auch da geht es natürlich immer auch um die Sache, halt möglichst Risiken zu minimieren. Auch die akuten Risiken, die in der Operation selbst sind, aber natürlich auch eben die Risiken für Spätfolgen. Ja, und wenn nun der Arzt ihn zu einer Operation, zu einer Stabilisierungsoperation rät, dann haben Sie meiner Meinung nach auch das Recht und letztlich auch die Pflicht, bestimmte Fragen zu stellen, damit Sie eben halt eine wirklich fundierte Entscheidung treffen können. Also die erste Frage, die Sie Ihrem Arzt stellen sollten, ist eben, warum wird denn überhaupt stabilisiert? Ist denn die Instabilität nachgewiesen? Gibt es irgendwelche Bewegungsbilder, die eine Instabilität zeigen und resultiert auch meine Symptomatik, also meine Schmerzen von dieser Instabilität? Wir hatten ja schon mal in Episode 14 darüber gesprochen, da kann man auch nochmal reinhören. Also das ist auch erstmal eine der zentralen Fragen, ob eben eine Instabilität bildmorphologisch besteht und dann natürlich, ob die Symptomatik, die der Patient hat, auch dann zu dieser Instabilität passt. Weil das wissen wir auch, dass leider eben halt viele Operationen auf Grundlage von Bildbefunden gemacht werden. Da werden also keine körperlichen Untersuchungen gemacht. Manch einer lässt den Patienten nicht mal aufstehen, sondern es wird nur auf das Bild geschaut und man sagt dann, okay, hier ist was zu sehen und das muss sozusagen korrigiert werden. Das ist so wie, wenn ich halt irgendwo ja, ein kaputtes Stuhlbein habe, sage ich, okay, dann muss das Stuhlbein wieder ran. Aber wie gesagt, nicht alle Verschleißzeichen müssen wirklich operiert werden. Die zweite Frage, die man natürlich stellen musste, sind alle konservativen Therapiemaßnahmen wirklich ausgeschöpft worden? Es gibt ja Leitlinien, die von den Fachgesellschaften erstellt worden sind und die sagen ganz klar, wie vorzugehen ist, vor einer Stabilisierungsoperation bei degenerativen Erkrankungen der Wirbelsäule muss eine strukturierte, gezielte, konservative Therapie über einen ausreichend langen Zeitraum versucht werden. Das bedeutet also nicht nur 6 Wochen irgendwie Physiotherapie und Wärmepackung, sondern es bedeutet gezielte Stabilisierungsübungen während der Physiotherapie, multimodale Schmerztherapie, vielleicht Injektionsbehandlungen, vielleicht auch mal eine Denervation, darüber habe ich auch schon mal einen Podcast gehalten. Es gibt auch neue Möglichkeiten mit biologischen Präparaten, mit dem plättchenreichen Plasma versuchen, Entzündungsprozesse zu beseitigen, etc. Also ganz wichtig, die konservative Therapie ausschöpfen, auch über einen, sagen wir mal, längeren Zeitraum. Weil natürlich, wenn ich eine Rumpfstabilität wiederherstellen will und die Muskulatur dafür aufbauen will, dann passiert das nicht innerhalb von 6 Wochen. Dann muss man da schon mal ein halbes Jahr Minimum investieren. Dann die dritte Frage ist halt die, über das Thema, wir gerade gesprochen haben, ist eben das Risiko der Anschlussinstabilität. Das Risiko der Anschlussinstabilität hängt natürlich auch schon davon ab, wie ist denn die Bandscheibe darüber schon geschädigt. Also wenn ich zum Beispiel ein Wirbelgleiten habe in Höhe zwischen dem 4. und 5. Lendenwirbel, dann muss ich mir auch eben die Bandscheibe zwischen dem 3. und 4. Lendenwirbel anschauen und sehen, gibt es da schon Verschleißerscheinungen, hat die schon an Höhe verloren, gibt es denn vielleicht schon eine Arthrose in diesem Gelenk, was eben das Risiko für die Anschlussinstabilität erhöht. Die vierte Frage, die man dem Arzt stellen sollte, ist, gibt es Alternativen zu dieser Stabilisierungsoperation? Gibt es vielleicht irgendwelche Techniken, wo eben eine Stabilisierungsoperation verhindert wird? Wie zum Beispiel bei einer Spinalkanalstenose mit einem Wirbelgleiten. Also wenn der Patient beispielsweise ein Wirbelgleiten hat, aber gleichzeitig auch eine Spinalkanalstenose und er hat eine Symptomatik, die eher von der Spinalkanalstenose resultiert, nämlich mit einer Verkürzung der Wegstrecke und vielleicht weniger mit Rückenschmerzen, dann ergibt sich schon die Frage, ob ich nicht vielleicht endoskopisch nur die Spinalkanalstenose operiere und halt dann eben das Wirbelgleiten beobachte, schaue, ob ich da nicht mit physiotherapeutischen Maßnahmen, mit Erhöhung oder Verbesserung der Rumpfstabilität das Ganze in den Griff bekomme. Dann gibt es auch eben die Möglichkeiten von dynamischen Stabilisierung. Das ist auch eine wichtige Sache, wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine Bandscheibe über der fixierten oder der geplanten fixierten Höhe schon einen gewissen Schaden hat, vielleicht auch schon ein Zeichen der minimalen Instabilität bestehen, wenn ich zum Beispiel dann im CT schon Lufteinschlüsse sehe oder halt Flüssigkeitssignale in den Wirbelgelenken, ob man dann nicht so einen Hybridansatz macht, das heißt, man versteift ein Segment und das Segment darüber wird beweglich gehalten, aber es wird zusätzlich unterstützt, indem ich von hinten so eine Art Federsystem implantiere, wo eben die Bandscheibe in der Höhe gehalten wird und das Federsystem etwas Kraft abfängt, dass eben nicht die ganze Kraft auf die Bandscheibe übergeht. Und die letzte auch entscheidende Frage ist natürlich, was passiert denn, wenn ich mich nicht operieren lasse? Was ist das Risiko des Abwartens? Werde ich dann gelähmt? Nehmen die Schmerzen zu? Dass man auch wirklich mal abwägen kann, die Konsequenzen eines weiteren konservativen Vorgehens über längeren Zeitraum gegenüberstellt den Risiken in der Operation. Weil natürlich gibt es auch Patienten, die haben neurologische Ausfälle. Und wenn sie dann schon neurologische Ausfälle haben mit Verkürzung der Wegstrecke und vielleicht eben wirklich Lähmungen und Gefühlsstörungen oder vielleicht sogar schon vegetative Störungen, Probleme mit Wasserlassen etc. Also es gibt natürlich auch schwere Fälle. Und da muss man natürlich auch dann letztendlich sagen, okay, die und die Dinge bestehen und wenn sie da jetzt sich nicht operieren lassen, dann haben sie eben ein hohes Risiko, dass das Gangbild etc. sich noch weiter verschlechtert, dass sie vielleicht sogar rollstuhlflüchtig werden und dann natürlich auch die Erfolgsquote einer Operation nicht mehr gegeben ist. Also wir können nicht nur darauf aus sein, sagen wir mal, Operationen zu verhindern, sondern es geht auch darum, natürlich sinnvolle Operationen rechtzeitig durchzuführen und nicht zu verzögern und Patienten in eine Situation zu bringen, wo dann letztendlich auch eine Operation nicht mehr hilft. Und dann auch nochmal eine wichtige Sache, also wenn der Patient alles sozusagen vor sich hat, alles erklärt bekommen hat und dann immer noch nicht richtig weiß, was er machen soll. Er kann natürlich dann sich noch zusätzlich im Internet informieren, er kann natürlich ChatGPT fragen, er kann auch Bilder irgendwie hochladen und fragen und da vielleicht nochmal zusätzlich Informationsmaterial bekommen, was ihm die Entscheidung erleichtert. Was natürlich aber auch sinnvoll ist, ist wirklich mal einen zweiten Arzt aufzusuchen. Also das Internet ist schon wertvoll. Es gibt auch zusätzliche Informationen und ChatGPT wird auch immer besser, sodass man da auch sicherlich auch mal fragen kann. Aber so eine ärztliche Beratung, wo eben auch eine Untersuchung stattfindet, weil das kann leider ChatGPT noch nicht. Er kann den Patienten nicht untersuchen, sondern ist eben auf Beschreibungen angewiesen. Die macht natürlich Sinn. Und wir hatten schon zwei ausführliche Podcasts zur Frage Zweitmeinung. Das ist die Episode 10 und die Episode 11. Da geht es einmal um die Frage, ist denn überhaupt eine Operation notwendig? Und in der Episode 11 geht es dann nochmal darum, wenn schon operiert werden muss, dann welche Technik und was für Möglichkeiten habe ich denn vielleicht doch, um eine Stabilisierungsoperation herumzukommen. Manche Patienten zögern allerdings, sich eine zweite Meinung zu holen. Und der häufigste Grund ist, dass sie irgendwie dem Arzt, bei dem sie in Betreuung sind, irgendwie ja, nicht verletzen möchten. Und ja, das verstehe ich, das ist halt ein normales Gefühl. Aber ehrlich gesagt, wenn Patienten zu mir kommen dann, und ich sehe, dass sie ein bisschen unentschlossen sind, dann empfehle ich denen auch eine Zweitmeinung und ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie verletzt oder mein Vertrauen wäre missbraucht, sondern ich finde, das ist halt einfach notwendig und ich finde, dadurch kann der Patient auch in seiner Entscheidung bestärkt werden. Also wenn drei Leute das Gleiche sagen, dann fühlt man sich irgendwie sicherer, als wenn das nur ein Einzelner gesagt hat. Also das ist wirklich eine sinnvolle Sache, sich eine Zweitmeinung zu holen. Die zweite Sache ist natürlich, wenn ich schon mich entschlossen habe, eine Zweitmeinung einzuholen, wo hole ich mir die denn? Meine Empfehlung ist dann wirklich eher zu einem niedergelassenen Wirbelsäulenspezialisten zu gehen, als vielleicht zu einem Kollegen im Krankenhaus. Weil ein niedergelassener Wirbelsäulenspezialist, weil ich mich da sehe, ich mache halt beides. Ich bin konservativ tätig und ich bin auch stationär tätig, sodass ich zwischen beiden Methoden abwägen kann. Wenn ein Arzt im Krankenhaus tätig ist, ja, dann hat er letztendlich nur die Karte Operation. Es ist ja nicht so, dass er das irgendwie aus bösem Willen tut oder so etwas. Nein, es ist halt einfach die Dinge, die halt gemacht werden und dann werden die Entscheidungen danach auch getroffen. Und Krankenhausärzte stehen auch ein bisschen unter Druck. Das habe ich auch schon in Episode 14 erklärt, dass der wirtschaftliche Druck schon in deutschen Kliniken enorm ist. Also 56% der deutschen Krankenhäuser waren laut dem Krankenhausreport von 2024 in den roten Zahlen. Und das ist natürlich ganz klar, wenn man das so sieht und das eigene Krankenhaus ist in den roten Zahlen und es droht die Insolvenz, ja, dann kann man sich vorstellen, dass manche Entscheidungen ja unter diesem Gesichtspunkt dann auch getroffen werden. Während ich sozusagen als privatärztlich tätiger Neurochirurg mit Wirbelsäulenschwerpunkt ja letztendlich auch an den konservativen Maßnahmen verdiene. Ich muss natürlich auch schauen, dass meine Praxis läuft, dass meine Mitarbeiter bezahlt werden etc. Aber ich bin halt nicht auf die Operationen angewiesen, um meine Betriebseinnahmen zu akquirieren, sondern ich kann meine Betriebseinnahmen auch eben aus der konservativen Therapie machen und somit ist das für mich eine gleichwertige Sache. Und für mich ist ja immer entscheidend, weil als niedergelassener und gerade als privatärztlich tätiger Arzt bin ich natürlich auf Empfehlungen auch angewiesen. Also ich stehe unter einem gewissen Erfolgsdruck, ne? Weil nur wenn ich meine Patienten zufrieden mache, werde ich empfohlen und nur wenn ich empfohlen werde, bekomme ich neue Patienten und kann dadurch meine Praxis am Laufen halten. Also unter diesem Gesichtspunkt steht für mich immer an erster Stelle der Erfolg, das heißt die Zufriedenheit des Patienten und ich versuche natürlich dann entsprechend die Methode für das Problem zu wählen, die für mich die höchste Erfolgsquote verspricht. Ja, und hier nochmal der Hinweis in eigener Sache. Also falls Sie eine Einschätzung von mir haben möchten, das ist jederzeit auch möglich. Das ist, wenn Sie privatärztlich versichert sind, dann natürlich gar kein Problem. Wenn Sie gesetzlich versichert sind, dann ist entsprechend das Ganze eine Selbstverleistung. Über die Kosten kann man sich dann direkt in meine Praxis informieren. Und wenn Sie da eine Information haben wollen, dann ist es am besten, Sie rufen in der Praxis an. Und das wäre die 030 für Berlin 263 96480. Also ich wiederhole, 030 263 96480. Ich habe auch nochmal einen sehr interessanten Fakt gefunden während der Zeit, wo ich halt sozusagen für den Podcast recherchiert habe. Ich habe schon in Episode 14 die Zahl genannt, dass zwischen 2016 und 2020 die Wirbelsäulenoperationen in Deutschland wirklich in die Höhe geschossen sind. Also wir hatten 2016 97.000 Operationen und 2020, ja gerade mal irgendwie 4 Jahre später, 735.000. Also es ist das 7,5-fache, also es ist gar nicht vorstellbar. Wäre natürlich die Altersstruktur sich während dieser kurzen Zeit jetzt nicht irgendwie so dramatisch verändert hat. Aber was man noch festgestellt hat, und das finde ich auch wirklich sehr interessant, das hat die Bertelsmann Stiftung in ihrem Faktencheck Rücken dokumentiert. Und ich denke, man kann vielleicht einen ganzen Podcast darüber machen. Und zwar, in welchem Landkreis in Deutschland die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, an der Wirbelsäule operiert zu werden. Und die ist in manchen Landkreisen bis zu 13 Mal so hoch wie in einem anderen Landkreis. Und dann hat man natürlich geguckt, womit hängt das zusammen? Und es hängt wirklich damit zusammen, wie viele Wirbelsäulenoperateure dort ansässig sind. Also das heißt, wenn Sie in einem Landkreis sind, wo sehr viele Wirbelsäulenoperateure tätig sind, dann haben Sie auch eine hohe Chance, an der Wirbelsäule operiert werden. Ich möchte aber fair bleiben. Es gibt natürlich viele Menschen, für die eine Stabilisierungsoperation die richtige Entscheidung ist und die natürlich dann von solch einer Operation auch erheblich profitieren. Das heißt, wenn die Instabilität nachgewiesen worden ist, eine klare Indikation besteht zur Operation, die Operation auch sach- und fachgerecht minimalinvasiv durchgeführt wird, dann besteht natürlich eine hohe Chance, nach der Operation beschwerdegemindert oder vielleicht sogar beschwerdefrei zu sein. Wenn man danach konsequent auf seinen Rücken achtet, bestimmte Dinge berücksichtigt, um vorbeugend zu sein, Risiken minimiert und eben vorbeugend physiotherapeutische Maßnahmen durchführt, um die Rumpfstabilität zu verbessern, da kann man natürlich auch die Risiken der Anschlussinstabilität minimieren und dann ist die Operation auch ein Erfolg. Für diese Patienten ist die Stabilisierungsoperation kein Horror, sie ist Hilfe, um eben das Bild aus der Episode 14 aufzugreifen. Also ganz klar, wenn die Indikation stimmig ist und die Entscheidung getroffen wurde und die Operation leitliniengerecht durchgeführt wurde, dann besteht auch eine sehr gute Chance auf eine Linderung von Beschwerden. Ist natürlich immer so klar, wie hoch hängt man die Messlatte, also was sozusagen das Ziel des Patienten. Da muss man natürlich auch vorher schon mal festlegen, wenn der Patient sagt, ich möchte gerne schmerzfrei werden und ich möchte gerne demnächst meinen Triathlon unter 10 Stunden machen und so etwas. Ne? Da muss man sagen, okay, ja, das ist schön, hochgesetzte Ziele, aber sind die Ziele realistisch? Ne? Weil das führt, finde ich, auch zur Zufriedenheit des Patienten, wenn man realistische Ziele sich setzt und dem Patienten auch erklärt, was können wir erreichen und ja, was können wir vielleicht nicht erreichen, wo haben wir vielleicht noch eine Chance, besser zu werden, aber was ist eben unrealistisch. Fassen wir zusammen. Was soll Ihnen diese Folge geben? Also erstens, die Angst über eine Versteifungs- oder Stabilisierungsoperation ist berechtigt, weil die Entscheidung für eine solche Operation ist irreversibel. Das ist eben Tatsache. Einmal mal verschraubt worden ist, kann ich das letztendlich nicht wieder rückgängig machen. Zweitens, die Anschlussinstabilität ist kein seltenes Randphänomen. Es betrifft jeden 5. bis sogar jeden 4. Patienten innerhalb von 10 Jahren. Darüber muss man sprechen, aber auch über die Möglichkeiten, diese Anschlussinstabilität zu verhindern bzw. das Risiko zu minimieren. Was muss ich als Patient tun, damit mir das nicht passiert? Und was kann ich als Arzt tun, um das Risiko für den Patienten zu minimieren? Drittens, das haben wir auch gesagt, in Deutschland wird zu viel operiert. Im Ländervergleich ist das nachgewiesen. Zudem gibt es auch große regionale Unterschiede innerhalb von Deutschland und diese kommen einfach durch die Dichte der unterschiedlichen Operateure zustande, sodass zu diesen Gesichtspunkten auch wirklich die Indikation zu einer solchen Operation kritisch zu sehen ist. Viertens, die Leitlinien sind eindeutig. Ne? Also konservative Therapie geht vor. Das Bild ist allein kein Operationsauftrag. Es geht darum, den Patienten zu untersuchen, um eben dann vielleicht Bildbefunde mit klinischen Beschwerden in Übereinstimmung zu bringen. Und der Patient muss eben vollständig über diese konservative Therapiemöglichkeit informiert werden. Fünftens, Zweitmeinung. Wichtig, sollte vor allem bei einem niedergelassenen Wirbelsäulenspezialisten durchgeführt werden. Am besten natürlich von jemandem, der sowohl operiert als auch konservativ tätig ist, wo letztendlich er nicht unter einem finanziellen Druck steht, irgendeine der Maßnahmen zu bevorzugen. Weil natürlich auf der anderen Seite ist es auch so, wenn Sie zu einem niedergelassenen Orthopäden gehen, der noch nie eine Wirbelsäule operiert hat, gut, der wird natürlich dann auch für die konservativen Maßnahmen plädieren, auch wenn vielleicht vom Gesamtbild her, das heißt also klinische Beschwerden und Bild, man doch eher zu einer Operation tendieren würde. Und sechstens, und das ist sozusagen der positive Ausblick, wenn die Indikation stimmt, und wir haben darüber gesprochen, wenn die Bilder eindeutig sind, Instabilität, wenn die Klinik eindeutig ist, die Symptomatik kommt von der Instabilität, dann ist natürlich auch die Erfolgsquote hoch, dass mit einer Stabilisierungsoperation dem Patienten geholfen werden kann. Ja, das war nun jetzt die vierte Episode zum Thema Stabilisierungsoperation. Ich hatte angefangen mit Episode 13, um ein bisschen darzustellen, was Wirbelgleiten bedeutet, was Instabilität bedeutet. Wir hatten Episode 14, wo ein bisschen dargelegt worden ist, dass in Deutschland viel operiert wird, dass das Ganze wirtschaftliche Hintergründe hat. Wir hatten Episode 15, wo man versucht habe, nochmal darzustellen, wie die Operation technisch abläuft und was nach einer Stabilisierungsoperation durchgeführt werden sollte. Und nun haben wir also mehrere Episoden weiter. Wir sind bei Episode 51. Das nochmal aufgerollt, weil in der Zwischenzeit auch wirklich neue Fragen aufgetaucht sind. Manches hat sich vielleicht wiederholt, aber ich hoffe, dass Sie da nochmal etwas in die Hand bekommen, um, wenn Sie vor einer solchen Entscheidung stehen, dann auch die richtige Entscheidung zu treffen.
Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.